Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Folge Nummer 118 unseres Podcasts Good Morning Endoskopie. Ja, wir sind schon fast am Ende der Staffel angekommen. Wir haben aber nochmal ein kleines Highlight heute. Es war unter anderem auch wiederum der Wunsch einer Zuhörerin unseres Podcasts, doch mal zu diesem Thema etwas zu erzählen. Und wir reden heute über die Papillektomie. Und die Person, mit der ich über dieses Thema reden möchte, sitzt vor mir, Markus Dollhopf aus München. Ja, zukünftiger Präsident der Sektion DGVS nächstes Jahr. Richtig, Markus, oder?
Genau, ist nur ein bisschen hin. Jetzt kommt erstmal der Axel und ich dann nächstes Jahr.
Aber ihr seid sicher schon in den Planungen, so wie ich weiß.
Ja, wir sind jetzt eingestiegen. Wir haben die Locations ausgesucht. Ja. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte.
Ja.
Und Programmplanung ist noch in den Startlöchern.
Genau. Aber nächstes Jahr sicherlich dann ganz, ganz viel von dir. Jetzt aktuell zur Papillektomie. Aber bevor wir zum Thema einsteigen, vielleicht stellst du dich nochmal so ein bisschen unseren Hörer vor, wer du so bist und wo du arbeitest und was so eigentlich auch so deine Schwerpunkte sind so in der tagtäglichen Arbeit.
Ja, erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung. Das freut mich, gerade auch zu so einem interventionellen Thema was beitragen zu dürfen. Ich habe nochmal kurz nachgedacht, bevor wir jetzt gestartet haben. Mhm. Also ich bin jetzt 56, ja. Und habe festgestellt, dass ich jetzt mein 27-jähriges Dienstjubiläum haben werde Ende des Monats.
Ja. Gratulation jetzt schon.
Ja. Und ich habe ja so ein bisschen ungewöhnlichen Entwicklungsweg in der Medizin genommen. Also ich habe studiert in Erlangen. Mhm. Das ist klein und wurde mir dann auch irgendwann zu klein. Ja. Und hatte dann eigentlich den großen Plan, irgendwie nach Berlin zu gehen. Ja, das ging nicht, ja, weil die damals auch schon eine Krankenhausreform gemacht haben. Damals sind irgendwie 5000 Betten gekürzt worden und es gab keine Stellen. Und dann war die Überlegung, okay, die nächstgrößere Stadt, die gewisse Vertrauenswürdigkeit ausstrahlt für Bayern, das ist München. Ja. Und dann bin ich hier in Neuperlach gelandet. Ja, ich hatte damals die Idee, okay, ich mache jetzt mal Innere ein Jahr und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Da bin ich aber hängen geblieben, ja, an dieser Stelle. Ja. Also Neuperlach war meine erste Stelle als Arzt, damals noch als AIPler. Ja. Und ich durfte hier alles durchlaufen, ja, vom AIPler bis zum Chef. Und meine zweite Arbeitsstelle ist mir dann erst 2020 zugewachsen, nämlich der Standort Hallaching, quasi der Münchenklinik. Ja. Ja. Und das war auch nochmal spannend, das nochmal eine ganz andere Perspektive eröffnet hat. Aber tun wir hüben und drüben das Gleiche, nämlich interventionelle Endoskopie. Ja. Ja. Und also das wusste ich damals nicht, als ich angefangen habe, aber das ist für mich exakt das richtige Tun aus Handwerk, aus intellektueller Herausforderung und Patientenkontakt. Ja. Und wenn ich es jetzt retrospektiv mir aussuchen müsste, dann würde ich wieder Gastroenterologe werden.
Ja, das ist doch schon mal eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Müssen wir gleich aufhören. Für alle unsere Hörerinnen und Hörer letztendlich oder für die noch so ein bisschen unentschlossen sind. Aber ich bin ja da absolut deiner Meinung. Also es gibt ja eigentlich nichts Schöneres und Besseres und vor allem auch nichts, sag ich mal, Zukunftsweisenderes. Ne? Also wir sind ja eigentlich das, wir wollen uns jetzt da nicht irgendwie selbst zu sehr beweihräuchern, aber das, was wir ja eigentlich machen, ist ja eigentlich schon so die Zukunft der Medizin, ja, letztendlich minimalst endoskopisch zu intervenieren. Und genau das ist ja heute unser Thema. Und deswegen reden wir über die Papillektomie. Und das ist ja auch so ein Gebiet, also die endoskopische Entfernung der Papille, was eigentlich mittlerweile, naja, berichtige mich, wenn es nicht stimmt, eigentlich schon fast so ein bisschen endoskopischer Standard ist. Mhm. Ja, also es werden kaum mehr Patienten operiert. Die operiert werden, über die müssen wir vielleicht auch noch reden. Aber so einen richtigen, es ist endoskopischer Standard, aber das Vorgehen ist noch nicht so ganz einheitlich. Da gibt's ja immer noch offene Fragen, die wir heute klären wollen. Ja, also zum Beispiel, wann unterspritzen, wann eine Pankreasgangstent, wann stellen wir den Gang da? Das ist ja dann doch schon oft so viel, sage ich mal, weil man es halt so macht und gewohnt ist und weil man vielleicht gute oder schlechte Erfahrungen hat. Fangen wir vielleicht mal mit dem Hauptthema an. Indikation zur Papillektomie. Wo würdest du aktiv werden? Bei Adenom nur Low-Grade oder auch High-Grade oder auch schon Karzinom? Was ist dein Vorgehen? Oder woher willst du überhaupt wissen, was es eigentlich ist? Ist es jetzt ein Adenom oder ist es ein Karzinom? Das ist ja auch häufig so ein kleineres Problem. Ne?
Also ich glaube, das ist schon eine sehr zentrale Frage. Ja, also die wir immer, wenn wir Neoplasien abtragen, die prätherapeutische Einschätzung. Ja,
ja.
Also was haben wir vor uns? Ja, und was ist letztlich die richtige Therapiestrategie? Ja,
ja.
Für die Karzinome, auch für die Frühkarzinome gilt, die haben ja ein hohes Risiko für Lymphknotenmetastasen. Ja, das liegt ja selbst bei den T1-Karzinomen schon im Bereich von 50%, ja, sodass eigentlich für das nachgewiesene Karzinom klare Empfehlung ist, das sind chirurgische Kandidaten, wenn sie denn in der Lage sind, operiert zu werden. Ja.
Chirurgische Kandidaten dann für eine Kopfrisse, Pankreaskopfrisse, genau, ne? Für eine Wimpel.
Genau.
Also jetzt auch nicht irgendwie Ampulektomie oder so.
Nein,
sondern
Karzinom, da müssen die Lymphknoten mit raus, einfach aufgrund des hohen Lymphknotenrisikos. Ja. Ja, und bei 50% würde man nicht abwarten. Ja. Also wenn wir das hätten, würde man sagen, okay, da muss man auf Nummer sicher gehen. Also das sind aus meiner Sicht klare OP-Kandidaten.
Mhm.
Alles, was drunter ist, feingeweblich, ja, und da zähle ich auch die High-Grade-Dysplasie dazu.
Mhm.
Das ist Endoskopie zunächst mal. Ja.
Mhm.
Unter der Voraussetzung, dass wir die Chance haben, das idealerweise R0 zu resizieren, ja, und vom Pathologen auch die Aussage zu kriegen.
Mhm.
Aber aus meiner Sicht darf man diese Patienten auch wenn da bei der initialen Abtragungen Fragen bestehen. Wir kommen jetzt sozusagen von oben, vielleicht fangen wir nochmal von unten an. bei den sporadischen Adenomen, die verhalten sich ja im Prinzip wie die in Anführungszeichen normalen Polypen, die wir aus dem Kolon kennen. Also die haben eine Adenom-Karzinom-Sequenz. Das bedeutet eigentlich, dass man die alle abtragen sollte, letztlich unabhängig von der Größe. Ja.
Ja.
Bisschen anders sieht's aus bei einer Subgruppe, bei den FAP-Patienten.
Ja.
Da kann man etwas gelassener sein. Da kann man auch Polypen beobachten, so wie wir es ja im Duodenum auch tun würden.
Ja.
Die Größe ist so ein bisschen arbiträr. Wenn man in die Leitlinien reinschaut, dann heißt bis 10 mm auf alle Fälle. Ja, eventuell sogar bis 20 mm. Da würde ich ehrlich gesagt schon ein bisschen unruhig werden, auch bei der FAP. Ja, aber die sporadischen Adenome sollten wir eigentlich alle abtragen. Ja.
Und da spielt dann auch die Größe keine Rolle. Also letztendlich, wir haben ja manchmal, das sind ja wie so fast schon Kindskopf groß. Ja, ist jetzt übertrieben, aber das sind ja doch richtig große Böller, die wir da sehen. Aber doch häufig dann auch nur Low-Grade. Ja, also auch hier ähnlich wie im Kolon. Also diese Regel, nur weil es groß ist.
Nee.
Das ist uns prinzipiell mal egal, würde ich sagen. Ne? Da bist du auch d'accord, ja.
Sehe ich genauso. Ja. Ich glaube, die Größe ist nicht der Indikator. Ja.
Ja.
Viel wichtiger ist, dass man sich die Läsionen vorher gut anschaut, ne, und dass man weiß, womit man es zu tun hat. Und also wir haben so ein bisschen Auflösungsproblem. Also wenn wir jetzt unsere normale High-End-Endoskopie gewohnt sind, ja, mit den Seitblickgeräten, das ist sicher nicht mehr die neueste Chip-Generation. Ja.
Mhm.
Ich nehme deswegen, ehrlich gesagt, auch gern mal das orthograde Gerät mit einer Kappe.
Mhm.
Ja, wenn ich so Schwierigkeiten habe, so die Drüsenoberfläche gut einzuschätzen, dann ist es eine gute Technik. Ja, Mohamed Abdel Hafez hat das ja noch in seiner Rechtsaiser-Zeit mal evaluiert. Ja.
Ja.
Man sieht sogar orthograd mit Kappe die Papille vollständig häufiger als mit dem Seitblickgerät, was man auch nicht annehmen würde, ne, wenn man denkt, wie man eine Papille anschaut. Ja. Und vielleicht einen Schritt weiter, selbst zur Abtragung, gerade wenn es so große Knollen sind, meine Erfahrung, das geht mitunter orthograd auch ganz gut.
Ah, das ist ja interessant, okay.
Ich weiß nicht, ob wir Namen nennen dürfen, ja, aber
ich denke schon, warum denn nicht?
Ich nehme dafür gern das PCFTI, weil das gerade für die duodenalen Läsionen ideal ist, was Mobilität und Steifigkeit angeht. Ja.
Ja.
Man hat auch nicht das Problem, dass einem das Ding abhaut nach unten, sobald man es abgeschnitten hat. Ja. Also man kommt dann immer wieder dran. Also ich konnte es nur empfehlen, das zumindest mal anzuschauen. Ja. Es geht nicht, immer. Ja. Aber manchmal kann man orthograd da ganz einfach die Schlinge drumlegen, ja, und hat den Vorteil, dass man dann oben auch noch den Schnittrand ganz genau einstellen kann. Ja. Mhm. Oft enden die ja proximal an der Plica horizontalis. Ja. Und wenn, dann breiten sie sich ja eher lateral und distal weiter aus. Ja. Und sagen wir, das Schicksal entscheidet sich ja eher immer am Ostium. Ja, ob ich es jetzt wirklich wegkrieg, ja oder nein. Aber das ist jetzt meine Meinung. Ja. Das ist nicht der Standard.
Aber es ist ja, spannend und ein interessanter Tipp, weil das bringt ja dann vielleicht auch noch mich auch zu noch so anderen Fragen, wenn es darum geht, dass wir einen Pankreasgangstent legen oder dass wir den Gallengang darstellen. Aber vielleicht nochmal vorab, du hast ja gesagt, Einschätzung der Malignität, ob es überhaupt abtragbar ist. Und ich kann mich erinnern, ich habe mal einen Vortrag von dir mitbekommen, da hast du super tolle Bilder gezeigt von Adenomen, die so in den Gallengang reinwachsen im Endosono.
Ja.
Machst du das standardmäßig? Ein Endosono vor Abtragung oder nur bei den Läsionen, wo du dir nicht so ganz sicher bist?
Ja, das würde ich ein bisschen einschränken in der Tat. Ja, also man sammelt natürlich immer die Luxusfälle für Vorträge, wo alles ganz klar ist. Ja. Also der unmittelbare Einwuchs in die Ampulle und vielleicht in das distale Ende vom Gallengang, das ist ein nach wie vor ein Problem aus meiner Sicht. So, egal mit welcher Technik. Ja, egal, ob es Endosonographie ist, ob es MRT ist oder alles andere kann man in dem Zusammenhang eh vergessen. Also worauf achte ich? Hat der Patient eine Gallengangsdilatation? Ja, werde ich hellhörig? Ja?
Ja.
Hat er ein Bilirubin oder AP-Gamma-GT, also irgendwas, was auf eine manifeste Abflussstörung hindeutet, dann bin ich auch mit der Inspektion schon mal vorsichtig, ja, und dann würde ich auf alle Fälle die Endosonographie, ja, bei, ich sage jetzt mal, dem Allerweltspapillenadenom von 2 Zentimetern Größe, ohne Gangdilatation und ohne Cholestase-Parameter, kann man es machen, ja, aber es ist aus meiner Sicht nicht zwingend, ja, weil die wachsen ja in der Regel außen und luminal.
Jetzt hast du ja schon gesagt, du nimmst manchmal, also das war mir auch neu, ein pädiatrisches Koloskop her, ein dünnkalibriges Koloskop und machst es mit einer Kappe manchmal weg. Der Standard ist aber, denke ich, trotzdem noch ein Seitenblickgerät.
Genau.
Jetzt haben wir ja mit diesem Duodenoskop, haben wir ja manchmal das Problem, dass wir zwar toll das sehen und das ist ja eigentlich auch gemacht dafür, dass man es gut sieht. Es ist auch dafür gemacht, dass man auch gut irgendwie in den Gallengang reinkommt mit einem Papillotom oder was auch immer. Aber mit den Schlingen ist es ja oft nicht so einfach. Ne? Hast du da irgendeinen Tipp, was die Schlingen betrifft? Weil das ist ja häufig so, oder wo fange ich an, die Schlinge anzusetzen? Irgendwie fange ich proxy aboral oder fange ich oralwärts an? Oder ist es abhängig von der Papille, vom Adenom? Was sind da so deine Tipps und Tricks?
Also es hängt sicher mit der Konfiguration von dem Adenom zusammen, auch wie ich die Strategie wähle. Prinzipiell gibt es beide Techniken. Also das eine ist, man versucht die Spitze oberhalb der Papille anzusetzen und es dann über die Papille drüber zu werfen. Ja. Und die zweite Möglichkeit ist, man macht es von unten und konzentriert sich auf den proximalen Abtragungsrand. Beides hat so ein bisschen Für und Wider aus meiner Sicht. Ja. Der Vorteil von der Überwurftechnik ist, dass man sehr präzise das einstellen kann und eigentlich auch gut nachvollziehen kann, was man da macht. Ja. Beim Zuziehen, ja, weil da ist es noch mehr überworfen, die Schlinge, hat man manchmal ein Problem, das kontinuierlich dann mit Druck auf die Wand wirklich so zu fassen, dass man ganz basal kommt. Ja.
Gibt es irgendeine Schlinge, die du da bevorzugst?
Ja, also ich nehme dafür eine geflochtene, also gerade wenn ich es in Überwurftechnik mache, damit die sich da besser anmodellieren kann. Ja.
Ja.
Die Größe abhängig vom Adenom am Ende. Bin da ehrlich gesagt auch nicht zimperlich. Ja. Wenn ich sehe, das funktioniert gut, ja, dann kann man auch ein großes Adenom versuchen, One Piece zu resezieren. Ja. Ich würde aber wie immer vor übersteigertem Ehrgeiz warnen. Ja. Wenn da am Rand noch ein 5 mm Saum steht, ja, dann kann man den nachresezieren. Ja, bevor man jetzt auf Teufel komm raus, dann die en bloc und R0-Resektion anstrebt.
Ja.
Also das würde ich nicht machen. Wenn ich es orthograd mache, dann nehme ich in der Tat lieber eine Monophile, weil die dann mehr Steifigkeit bietet. Ja. Und dann kann ich es von oben runter mit der Monophile meistens besser machen. Ja. wichtig ist, oder ein Tipp vielleicht noch, also gerade wenn man das Autograd macht, den Albaran zulassen, das Gerät oder das Instrument vorschieben bis zum Albaran, dann mehr oder minder blind 1-2 Zentimeter rausschieben und bevor man den Albaran bewegt, eigentlich die Schlinge ausfahren. Ja, weil sonst behindert man sich oft mit dem Albaran, ja, und kann es dann gar nicht mehr nach vorne oder nach hinten bewegen. Also das wären wären da meine Tipps.
Noch ein Wort, ich meine, du hast ja schon darüber gesprochen, Vergleich auch jetzt mit Kolon oder mit normalen Duodenaladenomen, also nicht Papillenadenomen. Ja. Unterspritzen?
Ja.
Wann, wenn überhaupt?
Eigentlich nein, weil, wie gesagt, der kritische Punkt für die Abtragung sind die Ostien oder ist die ostiale Region.
Ja.
Ja, und je mehr ich unterspritze, dort bleibt das Ding ja sitzen, dort wird es sich nicht elevieren. Ja, und da mache ich es mir eigentlich eher schwerer, ja. Habe auch schlechtere Übersicht, ja. Also an der Stelle würde ich nicht unterspritzen, ja. Oft, wenn man aber so flächige Papillenadenome hat, die dann einen großen duodenalen Anteil haben, also die würde ich dann resizieren wie ein ganz normales Duodenaladenom, ja. Und das würde ich, würde ich auch unterspritzen, ja. Und dann halt sorgfältig, ist ja dann in der Regel piecemeal, wenn das so ausladende Adenome sind, ist dann Schritt für Schritt resizieren. Ja, aber an der Papille selbst besser keine Unterspritzung.
Ja. Ja. Jetzt hast du schon gesagt, die Ostien sind so das Entscheidende letztendlich. Und es ist ja schon immer so die Frage, die stelle ich mir ja auch immer wieder, wenn ich so eine Papillektomie mache. Erste Frage, muss ich immer in Pankreasgang rein, um Stent zu legen? Zweite Frage, muss ich den distalen Choledochus darstellen oder muss ich noch eine komplette Sphinkterotomie, ist es dann keine Papillotomie, ist es dann quasi Sphinkterotomie machen? Ist das jetzt notwendig oder ist das nur nice to have oder braucht man es gar nicht?
Gute Frage, es ist Leitlinie, der Pankreas-Stent, zumindest für die Prophylaxe der Post-IACP-Pankreatitis. Ja. Und ich sag mal, viel aggressiver als eine Papillektomie kann man ja kaum werden. Ja. Also insofern wäre es relativ logisch, eigentlich immer diesen Stent zu legen. Die Datenbasis ist aber gering. Ja. Ich habe vorhin Wolfgang Schmidt als meinen Lehrer erwähnt, für den war das verpönt. Ja. Der hat gesagt, schauen Sie doch hin, die Ostien sind doch offen. Ja. Ja, was soll ich da jetzt noch einen Stent einmalen? Ja. Besser ablaufen als 2 Millimeter Offenheit, ja, wird nicht gehen. Ja. Dann manipuliere ich da 3, 4, 5 Stimmt, Minuten. Ja. 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 Komme dann am Ende vielleicht doch nicht rein. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Also wenn, also es gibt ja unterschiedliche Szenarien. Also wenn jetzt das Papillenadenom doch zu einer gewissen, sagen wir, Obstruktion geführt hat, ja, dann ist ja wirklich häufig so, man schneidet jetzt ab, ja, und man hat wirklich beide Ostien völlig offen vor sich. Ja, man sieht das Gallengangsostium, man sieht das Pankreasgangostium, ja, und da sehe ich es ähnlich, ja, weil was soll der Stent da an Abfluss verbessern? Ja, das ist offen, das seröse Flüssigkeit, das läuft raus. Da denke ich, kann man drauf verzichten, ja, ist aber meine Meinung. Bei den anderen würde ich den Pankreas-Stent legen, ja, aber ich würde das auch nicht erzwingen, ja.
Ja.
Wenn ich feststelle, also der Winkel passt nicht, ja, und ich muss jetzt noch Reservetechniken anwenden, um in den Gang reinzukommen, ehrlich gesagt, dann lasse ich's, ja. Die kriegen ja NSAR, ja, die kriegen Flüssigkeit und dann hofft man, wenn man morgen wiederkommt, dass es dem Patienten gut geht. In der Regel ist es auch so, in meiner Erfahrung. Weiß nicht, wie du siehst oder was du machst.
Ich sehe es auch so. Es gibt ja dieses schöne Wort, das Verschlimmbessern. Ja. Ja, also,
ja.
Also ich will eigentlich was Gutes tun, aber im Endeffekt, wenn es nicht gleich klappt, dann lasse ich es auch sein. Also ich probiere das 2-3 Mal und wenn der Draht nicht reingeht ins Pankreas, dann lasse ich es bleiben. Es ist einfach ein spannendes Thema, aber wir müssen trotzdem über eine Sache unbedingt noch reden, Markus. Wir haben ja dieses Seitblickgerät und wir haben ja gerade auch bei der Papille haben wir ja schon auch so ein Blutungsrisiko, wie eigentlich bei allen Duodenal-Geschichten jetzt im weitesten Sinne. Somit Clips ist ja auch nicht so ganz banal oder so. Und dann blutet es halt manchmal doch. Und was ist denn so deine Strategie, was Komplikationsmanagement betrifft? Also das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, den wir noch irgendwie mitnehmen müssen.
Gut, am Gang wäre ich vorsichtig mit Clips.
Ja.
Insbesondere, wenn ich die Gänge nicht gestentet habe. Ja.
Ja.
Also das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt. Ich sag mal, das potenzielle Blutungsrisiko spricht natürlich eher für den Stent, ja, weil dann nachts reinfahren muss, um die Blutung zu stillen. Mhm. Dann bin ich natürlich froh, wenn ich eine Vorstellung habe, wo ich mich befinde, weil
Ostium
ist. Weil oft ist ja dann sehr unübersichtlich in der Situation. Duodenum ist voller Blut. Patient geht es auch so leidlich gut in der Situation. Ja. Da ist der Send natürlich hilfreich. Ja. Also ich schaue mir die Wundflächen an, wo ich was sehe. Was ich ganz lieb gewonnen habe als Instrument dafür ist die bipolare Zange. Wenn ich größere Gefäße sehe, ja, dann koaguliere ich die vorsichtig, muss man auch aufpassen, weil Duodenalwand ist natürlich dünn. Ja.
Ja.
Aber die lässt sich, die hat halt nicht den Nachteil von einem Clip, den man ja häufig auch. Also man kriegt den ausgefahren, ja, dann spannt man ihn an, dann hebt man Alvaran an, ja, dann hat man das Gefühl, jetzt kann ich mich wieder gar nicht mehr bewegen, ja, oder er kommt schief raus oder whatever. Ja. Dann hängt er auch irgendwo, dann lässt man es irgendwann gut sein und denkt, naja, ich habe ja was getan. Also das ist vielleicht manchmal etwas mehr Gewissensberuhigung, als es wirklich effizient ist. Grundsätzlich würde man sich wünschen, dass man effizient was tun kann, weil das Blutungsrisiko ist schon substanziell, also plus minus 20%, glaube ich, wahrscheinlich nicht zu hoch gegriffen. Also das heißt, man muss die Patienten natürlich überwachen, sorgfältig, vor allem darauf achten, also bis sozusagen der Kollaps auf dem Klo und der Teerstuhl auftritt, ja, vorher ging es dem Patienten dann schon mal schlecht, ja. Man hat gesagt, ihm ist übel, ja, das sind immer so Indikatoren, wenn der Blutdruck sich verändert. Also da sind wir relativ großzügig mit dann lieber einmal zu viel nachschauen. Ja, also wenn wir Sorge haben, der blutet, weil die hören doch auch mitunter nicht von selbst auf. Ja. Also da muss man dann ran.
Wie ist es denn, also jetzt nicht in der Akutsituation, also ich nehme das nochmal mit und ich finde es ein ganz, ganz guter Vorschlag. Also eher weniger Clip, vielleicht eher Zange, präferenziell die bipolare Zange. Ja. Wie siehst du denn mit Argon-Plasma-Koagulation die Situation? Das ist ja auch immer so ein Thema bei Papillenadenom. Jetzt gar nicht so sehr in der Akutsituation, sondern eher, wenn sie dann wiederkommen zur Kontrolle und es ist noch ein bisschen was da. Ist APC da noch eine Strategie oder was machst du denn da?
Ja, also wenn, oder ich glaube, da muss man auch zwei, oder kann man vielleicht zwei Situationen unterscheiden. Das eine ist sozusagen das duodenale Rezidiv. Also wenn ich sehe, da ist noch 5 mm Rest oder dann ist es sicher eine gute Option. Unsere Problemzone sind ja die Ostien und letztlich der Gang.
Ja.
Was kann man da machen? Um ehrlich zu sein, wenn ich ein Rezidiv habe, bin ich relativ aggressiv, auch mit APC, weil die Alternative, also das operative Verfahren, ist nochmal deutlich aggressiver.
Ja.
Also dann, wenn ich da Sorge habe, dann wäre für mich spätestens der Zeitpunkt, dass man auch die Sphincterotomie macht, dass man dann nochmal einen vernünftigen Überblick kriegt. Kohlangioskopie ist problematisch, da präpapillär sieht man meistens nichts. Ja. Also da würde ich mich dann eher auf das Ergebnis einer validen Biopsie verlassen, was der Pathologe dann sagt, und da großzügig reinbeißen. Aber also wir haben keine schlechten Erfahrungen gemacht, ehrlich gesagt. Ja. Auch dort mit dem APC substanziell zu arbeiten.
Sehr schön, toll. Ich finde es immer wieder faszinierend, weil wir haben uns ja jetzt nicht abgesprochen oder sowas und wir haben am Anfang schon gesagt, es gibt eigentlich keine so richtige Evidenz und keinen Standard im Vorgehen. Aber irgendwie, wenn so, wie wir beide jetzt doch schon so ein bisschen länger im Geschäft sind, man macht dann doch irgendwie vielleicht intuitiv, instinktiv oft das Gleiche. Das finde ich sehr schön.
Ja,
also.
Ja, das beruhigt einen oft. Ne?
Das beruhigt einen oft, genau, richtig. Ja. Und ich kann mir jetzt mal vorstellen, es geht wahrscheinlich vielen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern genauso. Markus, wir sind leider schon über der Zeit. Ich darf mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken und wünsche dir alles, alles Gute jetzt sowieso für dein tagtägliches Wirken, aber auch vor allem fürs nächste Jahr als Präsident der Sektion der DGVS. Großes, wichtiges Amt. Ganz herzlichen Dank nochmal, dass du mitgemacht hast. Toll, fand ich wirklich gut. Und ja, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffe, Sie fanden es auch toll. Ich kann Ihnen nur eine Sache sagen. Wir werden jetzt noch einen Sommer-Special haben und dann wird die Staffel vorbei sein. Aber ich gehe mal davon aus, dass Sie weiter mit dabei bleiben und noch so ein paar Infos und Statistiken oder so, die kriegen Sie dann alle von mir wie gewohnt zum Sommer-Special. Bis dahin bedanke ich mich bei Ihnen mit unserer Folge 118, bedanke mich bei Markus Dollhopf und sage Tschüss, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.